wenn wir uns dieses bewusst machen, Paulus war nach Kreta gegangen, hatte dort den Ort dort besucht, hat das Evangelium verkündigt und ist dann weitergereist und hat gesagt, hier sind noch Anweisungen, das ist auf anderes ist. Geht es da hinten? Und was sagst du? Jetzt nehme ich das andere Mikro.
Hände. Machen wir so. Okay. Die Technik funktioniert nicht immer, die Botschaft schon. So. Gottes Wort geht weiter. Paulus war dorthin gereist. Und hat sich extra auf den Weg gemacht. Er war zwischendurch in Gefangenschaft gewesen in Rom. Aber es lag ihm so auf dem Herzen, sagen, dort sind Menschen, die brauchen diese Botschaft. Und das ist eigentlich nur ein kleines Bild von dem, was Christus gemacht hat. Christus war und ist im Himmel. In der Herrlichkeit, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. In unzähligen Engeln, die alles ausführen, was er sich nur wünschen könnte. Er ist in dieser Herrlichkeit, wo keine Sünde Zugang hat. Aber er wusste, dass es bei uns hier auf Erden nicht so ist. Und er hat unsere Not gesehen und hat uns so sehr geliebt, dass er gesagt hat, ich lasse all das hinter mir, um auf diese Erde zu kommen, wissend, dass diese Leute, die ich so sehr liebe, für die ich all dieses aufgebe, dass sie mich ablehnen, dass sie mich hassen, dass sie mich kreuzigen werden. Aber auch wissend, dass es der einzige Weg ist, sie zu retten. Und von dieser Gnade, das ist seine Botschaft, die Gnade des Evangeliums. Und Paulus hat diese Botschaft so selber erleben dürfen. Er hat die Vergebung erfahren, dass Gott ihm bereit war, alles zu vergeben, was er auch an Gottlosigkeit begangen hat, und ihm ein neues Leben zu schenken. Und er möchte jetzt, dass andere das auch hören. Deswegen ist er extra nach Kreta gereist. Und das ist die gleiche Botschaft, die Gott uns, dir, heute auch weitergeben möchte. Eine Botschaft der Gnade. Aber als Christus gekommen ist, er ist gekommen rein, weil er uns liebt. Rein, weil er möchte, dass wir seine Gnade, seine Liebe erleben. Aber er weiß auch, dass wir diese Gnade nur zu dem vollen Ausmaß erleben können, wenn wir sie auch erwidern. Und so hat er auch den Titusbrief schreiben lassen, um zu sagen, wenn du verstanden hast, was die Gnade Gottes ist, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, garantiert, versprochen von Gott, auf schwarz auf weiß, ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Wenn wir dieses verstehen, dann sagt er, okay, wenn du dieses angenommen hast, hier ist, wie ich möchte, dass du reagierst. Nicht als Vorbedingung oder Bedingung in irgendeiner Form für die Errettung, sondern als Antwort darauf, dass Gott uns so sehr liebt. Und das finden wir in den Versen, die wir hier noch sehen. Deswegen habe ich das hier so überschrieben, die Gnade im Miteinander. Und wir sollen dann einfach Gottes Gnade ausleben. Ihr müsst mir vielleicht helfen, wenn das dort nicht weiter geht. Okay. Wie sieht dieses aus? Wir lesen zuerst einmal in Titus 3, Vers 1. Sagt, erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Also mit anderen Worten, wenn du die Gnade Gottes verstanden hast, wenn wir verstanden haben, dass Gott uns liebt, nicht weil wir irgendwas geleistet haben, sondern weil er Liebe ist, dann sagt er, ich möchte, dass ihr dieses Verständnis und die Gnade, die ihr empfangen habt, dadurch äußert, dass ihr euch den Autoritäten, die ja auch von Gott eingesetzt sind, euch diesen unterordnet. Und so haben wir dann auch Punkt 1, ordne dich den Autoritäten unter. Wer gute Beziehungen haben will, der muss seinen Teil dazu beitragen. Und Gott möchte, dass wir in einer guten Beziehung auch zum Staat leben. Und eigentlich weiß jeder, zumindest so grob, was erwartet ist. Und es gibt ja auch Regeln, immer wieder beschrieben. Aber manchmal finden wir Ausreden, warum das auf uns nicht zutrifft. Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist klar, aber die wussten ja nicht, dass es bei mir gerade so knapp ist. Ja. Oder eigentlich weiß ich ja, sollte man das nicht, aber meine Umstände sind im Moment so besonders, dass ich meine Ausnahme machen darf. Aber er sagte, nee, wenn wir verstanden haben, Gott hat diese Welt geschaffen und er hat Regenten eingesetzt, damit es ein ordentliches Miteinander gibt. Weil er wusste, dass wir für ein Miteinander, allein in Nürnberg von 500.000 Menschen, in Deutschland von über 80 Millionen und auf der Erde von über 7 Milliarden, dass wir dann nicht jeder einfach machen kann, was recht ist in seinen eigenen Augen. Weil dann gibt es ein großes Durcheinander. Es gibt ein biblisches Buch darüber, wo jeder tat, was recht war in seinen Augen. Es ist das Buch Richter und es ist nicht schön. Ja? Und so beschreibt er dies und sagt, ich möchte, dass ihr euch daran haltet. Auch für dieses gute Miteinander. Und er sagte, sie erinnere sie, staatlichen Gewalten untertan zu sein. Nun, manchmal denken wir, naja, klar, wenn die gute Entscheidung treffen. Naja, als Paulus dies hier schreibt, die waren nicht unbedingt christusfreundlich gesinnt. In Rom herrschte zu der Zeit ein Mann, der hieß Nero. Er war kein Freund von Gerechtigkeit. Aber er sagte, trotzdem sollen wir den Autoritäten untertan sein. Und wir können uns nicht damit entschuldigen, zu sagen, ja, die anderen tun das ja auch nicht. Ja, meine Nachbarn machen das auch nicht. Die verhalten sich genauso. Denn die Anweisung hier ist ja nicht nur von irgendeiner anderen Person, sondern sie ist von Gott selbst. Er sagt, erinnere sie daran, den Autoritäten dich unterzuordnen. Und wir sind Gott gegenüber verantwortlich. Und er möchte, dass wir stets das tun, was recht ist. Gehorsam zu leisten und zu jedem guten Werk bereit zu sein, wie in unserem Text steht. Natürlich kommt da immer die Frage, ja, aber wie weit geht das? Bis zu welchem Ausmaß? Und Gott wusste das auch, dass diese Frage aufkommen wird, und er hat uns eine Antwort gegeben durch die Apostel in Apostelgeschichte 5, Vers 29, häufig zitiert. Dort steht, Petrus und die Apostel antworten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber hier hat Gott ja selber auch gesagt, ordnet euch den Autoritäten unter. Also, wann soll ich Gott gehorchen, wann soll ich den Menschen gehorchen? Weil wir Gott gehorchen, sollen wir den menschlichen Autoritäten gehorchen. Einzige Ausnahme ist, wenn die Anweisung der Autorität in direktem Widerspruch zu dem steht, was Gott gesagt hat. In der Apostelgeschichte 5 der Zusammenhang ist, dass ihnen verboten wurde, das Evangelium weiterzugeben. Und da haben sie gesagt, nee, das ist unser Auftrag von Gott. Er hat gesagt, verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Wenn ihr sagt, ich darf das nicht, dann muss ich Gott mehr gehorchen als euch Menschen. Nun, es gab in dieser Corona-Zeit immer wieder die Diskussion, ist das so ein Fall? Und ich möchte einen Abschnitt vorlesen aus der letzten KfG-Zeitschrift. Ein paar Kopien haben wir hinten auch noch liegen. Und es geht dort eben auch um diese ganze Diskussion. Ja, die einen sagen, man soll dieses machen, man soll sich dran halten, nee, man soll es nicht und so weiter. Und da lese ich einen Abschnitt von vor. Ich frage mich, ist das unser Auftrag, nämlich das ganze Diskutieren und hin und her, wie wir uns verhalten sollen. Wollen wir wirklich, in Anführungsstrichen, den Bekenntnisfall ausrufen, über zeitlich begrenzte Virenschutzmaßnahmen, die alle Bevölkerungsgruppen in gleichem Maße treffen, keine ideologische Stoßrichtung haben und schon im Rückgang begriffen sind. Man bekommt hier und da den Eindruck, die europäischen Christen wissen mehrheitlich nicht mehr, was Verfolgung heißt. Und manche konstruieren sich jetzt eine überhöhte heilsgeschichtliche Bedeutung, indem sie eine allgemeine Krise, also nicht für Christen im Besonderen, in den Kontext historischer Christenverfolgung stellen. Aber das ist eine leichtfertige Überhöhung der Situation. Der in Apostelgeschichte 5 zitierte Präzedenzfall für Ungehorsam gegen den Staat ist nämlich die Weigerung der Apostel, sich die Verkündigung des Evangeliums vom auferstandenen Christus verbieten zu lassen, der Kernbotschaft des christlichen Glaubens. Ich kann mich nicht entsinnen, in diesen Tagen an dem Zeugnis über die Hoffnung, die ich habe, gehindert worden zu sein. Nur ein Auszug dazu einfach zu bedenken, wo er sagt, wir haben diese Regelung und wenn es nicht in direktem Widerspruch zu dem steht, was Gott uns sagt, dann haben wir hier die Anweisung von Gott in Titus 3,1, dass wir Folge leisten sollen. Und er sagt hier auch, wir sollen immer bereit sein, Gutes zu tun und nicht primär für unsere Rechte zu kämpfen. Ja, manchmal ist das Leben unfair. Wie diejenigen, die bei den Bibelstunden dabei waren, wir haben das Buch Daniel durchgenommen und er hätte sich beschweren können, das Leben ist unfair. Er war mit 15 Jahren in die Gefangenschaft geführt worden und ist dort zeitlebens nicht mehr weggekommen. Man sagt, könnte sagen, womit habe ich das verdient? Aber vielmehr, er wusste, Gott hat mich dorthin gebracht. Er hat viel von Gott gelernt und er konnte dort, wo er war, ein Zeugnis für den Herrn sein, dass wir heute, 2500 Jahre später, immer noch lesen und eine Ermutigung für uns heute ist, wie Gott ihn gebraucht und auch bewahrt hat. Vielleicht noch einmal so ausgedrückt, wir sind nicht hier, um unsere Rechte durchzusetzen, sondern um auf den Herrn zu verweisen. Dafür hat er uns hier gelassen. Deswegen wieder dieser Zusammenhang zu sagen, wenn wir verstanden haben, die Gnade Gottes ist erschienen, Titus 2,11, Heil bringt allen Menschen und lehrt uns, gottesfürchtig zu leben in dem jetzigen Zeitraum, dann beinhaltet dieses zu sagen, ja, hier und jetzt, ich lebe in den Ordnungen, die Gott gegeben hat, weil ich weiß, von wem sie kommen. Nicht, weil die alles richtig machen, aber weil Gott es zum Guten gebrauchen möchte. Und ich bin nicht verantwortlich für, was alle anderen machen. Ich bin dafür verantwortlich, was ich mit dem mache, was Gott uns beauftragt war. Wieder, nicht um uns Errettung zu geben, nicht um uns besser zu stellen, sondern als Antwort auf die Liebe Gottes, auf die Liebe Christi, der sich dem Vater untergeordnet hat und gesagt hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dann kommen wir weiter zu Vers 2. Ich lese den erst einmal, Titus 3, Vers 2. Niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein an allen Menschen, alle Sanftmut zu erweisen. Wir sollen andere erbauen und nicht, wie es hier heißt, zu lästern oder streitsüchtig zu sein. Ich drücke das mal so aus. Wir haben genug Kritiker, die niederreißen. Wir brauchen mehr Tröster, die aufbauen. Es ist sehr leicht, einen Hammer zu nehmen und zu sagen, ich bin mit allem unzufrieden und hau mal drauf. Es ist viel schwieriger aufzubauen. Es ist viel schwieriger zu ermutigen, zu stärken, zu trösten. Nur Gott hat gesagt, als er Christus gesandt hat, da hat er ihn nicht als Richter noch nicht geschickt. Er hat nicht gekommen und gesagt, okay, ich habe euch jetzt ungefähr 4000 Jahre Zeit gelassen seit der Schöpfung und mir reicht's jetzt. Und ich mache dieses Mal alles klein. Mir wäre vermutlich schon längst der Geduldsfaden gerissen. Aber nicht so bei Gott. Er ist barmherzig und geduldig, langsam zum Zorn und groß an Güte. So hat er sich selber vorgestellt. Und dann schickt er Christus, nicht um allen Leuten meins Gewissen zu reden, sondern um zu kommen und sein Leben zu geben, um Sünder mit sich zu versöhnen, um dir und mir anzubieten, ewige Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er sagte, wenn wir dieses verstanden haben, dann akzeptiere die Autoritäten von Gott eingesetzt und dann erbaue andere. Es ist nicht unsere Aufgabe, andere zu kritisieren, sondern Gottvertrauen vorzuleben. Wir lesen in Jakobus 4, in den Versen 11 und 12. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Aber einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, dass du deinen Nächsten richtest? Also Gott möchte, dass unsere Erbauung sich darin äußert, dass wir niemanden lästern. Weder Amtsträger, noch Mitarbeiter, noch sonst wen. Das soll nicht heißen, dass wir keine Kritik üben dürfen. Aber wenn wir es tun, wenn wir uns äußern, es soll immer mit dem Ziel der Ermutigung, der Erbauung, der Verbesserung sein. Eine Grundregel für die Kommunikation ist, greife das Problem, nicht die Person an. Wir wollen eine Lösung haben. Die Lösung ist nicht, den anderen zu beleidigen oder bloßzustellen, zu blamieren. Und deswegen sagt er gleich als Nächstes, nicht streitsüchtig zu sein. Und das meint einfach, sich nicht zu streiten, sondern egal, was die anderen machen, freundlich zu bleiben, auf das zu verweisen, was Gott sagt. Wir lesen in dem Buch vorher, in 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 24, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern, hier ist das Gegenstück dazu, gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob Gott ihnen nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Also unser Ziel, auch in Konflikten, auch wenn andere Meinung sind, ist nicht unbedingt, sie zu meiner Seite zu gewinnen, ein Argument zu gewinnen, sondern dass Gott das gebraucht, um in ihnen zu wirken. Dass sie nicht überzeugt sind so sehr, weil ich jetzt irgendwie mich durchgesetzt habe, sondern weil sie überzeugt sind von dem, was Gott sagt. Wir sollen überlegen, ist es wert, ein Argument zu gewinnen und dafür eine Beziehung zu verlieren? Es ist mir so wichtig, dass alle die Corona-Maßnahmen so interpretieren, wie ich das tue. Dass sie Mundschutz aufsetzen, wenn ich Mundschutz aufsetze und ihn absetze, wenn ich ihn absetze. Es ist mir so wichtig, dass andere über die Regierung oder über irgendwelche politischen, sozialen Themen so denken wie ich. Oder es ist mir wichtiger, dass sie die Liebe Christi sehen. Sagen, du kannst mit mir anderer Meinung sein. Weil nirgendwo in der Bibel steht, dass ich immer recht habe. Aber, dass sie sehen, der sie verändern kann, der wirklich ihnen Hoffnung geben kann, bin nicht ich, aber ist Christus. Und auf ihn wollen wir verweisen. Und sagte, tu das nicht, indem du dich ständig streitest, sondern milde zu sein. Das ist Gottes Weisheit. Wir lesen weiter in Jakobus 3, Vers 17. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Also wenn ich mit anderen rede, wenn du mit anderen redest, sieht man diese Frucht, sieht man, dass es von Gottes Weisheit, oder sagen die, der argumentiert genauso hart wie alle anderen auch. Der versucht sich genauso durchzusetzen wie der Chef auch. Der kämpft genauso wie alle anderen Mitarbeiter auch. Oder sehen Sie an uns, wir versuchen zu erbauen, wir versuchen zu trösten, wir versuchen zu ermutigen, wir versuchen auf den Herrn zu verweisen. Gottlose Menschen sind nicht unsere Feinde zu bekämpfen, sondern Verlorene zu erlösen. Das muss in unsere Köpfe, weil das ist die Einstellung Christi. Er kam nicht, um uns zu bekämpfen, sonst würden du und ich nämlich nicht hier sitzen oder stehen. Er kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. So, wenn jemand den Herrn nicht kennt, es ist nicht unser Ziel, sie als Feinde zu sehen, sondern sie als Verlorene zu sehen, die genauso gerettet werden können, wie Christus uns gerettet hat. Und so sollen wir allen gegenüber sanftmütig sein, denn wir wollen sie gewinnen. Es steht in 2. Korinther 10, Vers 1. Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch durch die Sanftmut und Milde Christi, der ich ins Gesicht zwar demütig unter euch abwesend, aber mutig gegen euch bin. Er sagte, auch in diesem Abwesen, auch in diesem Schreiben, ich tue es durch die Sanftmut und die Milde Christi. Ja, manchmal muss etwas gesagt werden. Aber selbst wenn etwas gesagt werden muss, ist es immer noch abhängig von dem Ton, in dem es gesagt wird. Und mit der Absicht, der Herzenseinstellung, mit der ich es sage. Und dieser Ausdruck für Milde und Sanftmut, den wir hier auch in Vers 2 hatten, milde zu sein und allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen, der wird gebraucht, um Jesus zu beschreiben. Nämlich, als Jesus sanftmütig und demütig in Jerusalem einreitet. Auf einem Esel. Nicht als als militärischer Sieger auf einem Schlachtross, sondern als Heiland, der sagt, ich wünschte, dass ihr kommt und euch von mir retten lasst. Ich hätte euch so gerne wie eine Henne ihre Küken unter meine Flügel sammeln wollen. Aber ihr habt nicht gewollt. Das ist seine Einstellung. Und er sagte, als Gottes Kinder soll diese Einstellung auch in dir und mir sichtbar sein. Ich habe hier schon mehrfach gesagt, die meisten Menschen, die den Herrn nicht kennen, die meisten deiner Nachbarn, die meisten deiner Verwandten, die werden die Bibel nicht lesen. Aber sie werden haargenau schauen, wie du, der du die Bibel liest, dich benimmst. Sehen sie, was Christus gelehrt hat. Sehen sie, was er gelebt hat. Sehen sie, was Gott in seinem Wort uns sagt, wiedergespiegelt und ausgedrückt in meinem und in deinem Leben. Wir brauchen diese Erinnerung. Deswegen sagt er sie, erinnere sie daran, dass diese Kinder Gottes, dass diese jungen Gläubigen, die waren in Kreta noch gar nicht so lange gläubig, das ist nicht irgendwie ein Status, den man nach Jahren irgendwann erreichen kann, sondern er sagt, das ist die Erwartung an die Kinder Gottes, dass sie so leben. Aber wir brauchen die Erinnerung, weil für uns manchmal, wir wollen doch kämpfen, statt es Christus zu überlassen, für uns zu kämpfen. Manchmal habe ich es in unserer Familie, dann gibt es ein bisschen Konflikt zwischen welchen der Kinder, ohne Namen zu nennen, alle könnten das sein, und ich glaube, das ist nicht auf meine Familie beschränkt, deswegen kann ich das sagen. Und da gibt es diesen Konflikt. Und ich sage manchmal den Kindern, die kommen und sagen, der oder die hat das getan. Und die Frage ist immer, und was hast du getan? Vielleicht sagen sie, naja, ich habe dies oder jenes getan, vielleicht nicht das Gleiche, vielleicht das Gleiche, aber was anderes. Und ich sage dann häufig, wenn du Rache in deine eigene Hand genommen hast, wenn du dich revanchiert hast, dann bleibt mir nur eine Möglichkeit. Entweder zu sagen, ihr seid fair, oder ich muss euch beide bestrafen. Weil ihr beide Unrecht gehandelt. Wenn du zu mir gekommen wärst und gesagt hättest, das ist passiert, und ich bin sofort zu dir gekommen, und ich überlasse es dir, was du damit machst, dann ist die Situation eine andere. Sind wir welche, die sagen, mir dauert das bei Gott mit seiner Revanche zu lange, er ist zu langmütig, er ist zu geduldig, er ist zu sanftmütig, er ist zu gut, er ist zu demütig, er ist zu liebevoll. So will ich nicht sein. Ich nehme es in meine eigene Hand. Oder sage ich, Gott war so geduldig, so sanftmütig, so liebevoll mit mir. Ich werde das meinem Nächsten auch weitergeben. Und ich überlasse es dem Herrn. Das ist, was er schreibt hier. Erinnere sie, niemanden zu lästern. Das bringt gar nichts. Nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Und dann gibt er die Begründung dafür. Ich werde jetzt nicht weiter auf die eingehen, weil das hatten wir vor 2 Wochen, sonst musste der die Predigt nochmal nachhören. Aber er beschreibt und sagt, wir waren vorher nicht anders, Vers 3. Und dann Vers 4, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Retter Gottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt. Er sagte, also was wir jetzt sind, ist, wir waren genau das Gleiche, aber wir haben seine Wiedergeburt, wir haben seine Gnade, wir haben sein neues Leben erfahren und erleben dürfen. Und all diese Anweisungen, die wir hier jetzt lesen und hören, die sind Ergebnisse von dem, dass wir das erlebt haben. Und daraus fließend, ja, ordne dich den Autoritäten unter, Nummer 1. Erbaue andere, Nummer 2. Drittens, vermeide Diskussion. Wir lesen dann weiter ab Vers 9 bis Vers 11. Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und gesetzliche Streitigkeiten vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos. Einen sektierischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist. Wir sollen vermeiden, uns auf Kontroversen einzulassen, die nur zu Spekulationen führen. Das finden wir in allen der sogenannten Pastoralbriefe. Das ist 1. Timotheus, 2. Timotheus und Titus. Und dann steht zum Beispiel im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Verse 3 und 4. Da schreibt Paulus an Timotheus und sagt, so wie ich dich bat, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisung erteilen solltest, nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Er sagte, gib dich gar nicht erst damit ab. Das soll nicht deine Konzentration sein. Da wird dann manchmal eine Bedeutung in einen Text hineingelesen, die einfach nicht da ist. Sogar, wie hier steht, in den Stammbaum, in die Geschlechtsregister. Ja, und dann, manchmal wird es mit guter Motivation gesagt, zu sagen, naja, jeder Buchstabe ist von Gott inspiriert. Stimmt. Aber heißt das, ich muss in jeden Namen, der jetzt aufgelistet ist, jetzt irgendeine besondere Bedeutung hineinlesen? Nein, das sagt es überhaupt nicht. Er sagte, wenn man das macht, das führt nur zu Streitereien und zu verschiedenen, das ist wehe, und jemand meint, nee, das deutet darauf hin. Und solche Streitereien sind einfach nicht zielführend. Und nach 1. Korinther 3 Zeugen von Fleischlichkeit. Wir lesen in 1. Korinther 3, Vers 3, denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Und er drückt das so aus, weil er sagt, sich zu streiten, um seine Meinung durchzusetzen, was ist da bei euch so besonders? Weil da kannst du zu jedem gehen und das schaffen die auch. Dafür braucht jemand nicht Christ sein, um sich zu streiten. Ja? Und er sagt so, kann man bei euch sehen, dass es anders ist? Dass wieder, was ja den Unterschied macht, ist, dass wir nicht mehr uns selbst gehören, sondern dass Christus uns erkauft hat. Dass es nicht darum geht, was denke ich oder was? Wie kann ich mich beweisen? Wie kann ich mich durchsetzen? Dann sagt er deswegen, wenn du merkst, es sind solche Diskussionen, dann versuch zweimal, klar von der Bibel zu zeigen, was Gottes Wort lehrt. Aber wenn das was anderes diskutiert wird oder wenn sie sich nicht darauf einlassen, dann vermeide das weiterhin. Denn solche sind das Gegenteil von dem guten Zeugnis der guten Werke. Er sagt hier, Ende des Verses, solche Streitereien sind unnütz und wertlos. Und wenn du hochschaust in Vers 8, hier in Titus 3, dann sagt er, dass wir darauf bedacht sein sollen, um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Also konzentriere dich lieber darauf, das zu tun, was gut und nützlich ist, die guten Werke, die wirklich anderen helfen, als jetzt auf Krampf versuchen, deine Meinung durchzusetzen. Und so lesen wir auch in 1. Petrus 1, Vers 18 und 19, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken. So, von daher, wenn wir uns dessen bewusst sind, wir sind erkauft mit Christi Blut, dann sollen wir uns auf das konzentrieren, was nützlich und gut ist für die Menschen und nicht was unnütz und wertlos ist. Denn wer auf solchen Sonderansichten besteht, dem soll man das Gespräch verweisen, wie er hier sagt, einen sektierischen Menschen weise nach einer oder zweimaliger Zurechtweisung ab. Okay, ich habe es dargelegt. Einmal, zweimal, aber dann rede ich nicht weiter darüber, denn er ist auch nicht offen. Wer nicht bereit ist, Gottes Wort für sich reden zu lassen, der zieht sich selber Gottes Gericht zu. Denn das ist, was er hier sagt. Vers 11, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist. Wie weißt du, dass er verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist? Du kannst natürlich sagen, ja, ich weiß, dass er verkehrt ist und dass es Sünde ist, weil der stimmt nicht mit mir überein. Aber dann machst du dich zu dem fehlerlosen Beispiel und ich denke, das ist ein wenig überheblich. Aber was er sagt, ist, hier geht es nicht darum, ob er mit dir übereinstimmt, sondern wenn du jemandem zeigen kannst und sagen kannst, schau mal, hier ist, was Gottes Wort lehrt. Und er sagt, ich nehme das nicht an, sondern ich bestehe darauf, dass Christus nicht Gott ist oder dieses oder jenes. Und er will das immer wieder was anderes zeigen und er zeigt irgendwie diese Stelle oder das und ist aber auch nicht bereit, wirklich im Zusammenhang das zu lesen. Dann sagt er, lass es sein, du kommst damit nicht weiter. Und weiter zu diskutieren ist einfach unnütz. Und wenn er hier sagt, der ist verkehrt, dann ist dieser Ausdruck schon einmal gebraucht im Alten Testament, eigentlich viermal, aber eins habe ich rausgenommen, in 5. Mose 32, Vers 20, da spricht Gott und sagt, ich will mein Angesicht vor ihnen, vor dieser Generation verbergen, will sehen, was ihr Ende ist, denn eine Generation voller Verkehrtheit sind sie, Kinder, in denen keine Treue ist. Also, was er hier beschreibt, ist zu sagen, die haben das gehört, aber sie lassen sich nicht von Gottes Wort überzeugen, sind verkehrt und durch sich selbst verurteilt, nämlich dadurch, dass sie nicht bereit sind, auf Gottes Botschaft zu hören. Ich sage so, wir können so lange mit Leuten reden, solange sie ehrliche Fragen haben. Aber danach wird es eine Zeitverschwendung. Wenn es nicht mehr ehrlich ist, sondern wenn es nur ist, ich will aber Recht haben, dann sind solche wertlos und unnütz, solche Diskussionen. Wir behaupten nicht, immer Recht zu haben. Aber wir sollen auch bei solchen, die mit uns nicht übereinstimmen, Recht vorgehen, Recht mit ihnen umgehen, richtig handeln. Ich kann, oder du würdest nicht was vertreten, wo du nicht überzeugt bist, dass es richtig ist. Ja? Aber es gibt gewisse Sachen, wo wir sagen können, das ist klipp und klar in Gottes Wort und ich bin davon überzeugt. Es gibt andere Sachen, wo wir sagen, ich bin davon überzeugt, aber ganz so deutlich ist es nicht und vielleicht hat jemand anders recht. Aber worauf er hier eingeht, ist zu sagen, du kannst die Stellen darlegen, du kannst dich damit beschäftigen, aber irgendwann musst du es auch ruhen lassen und sagen, wichtiger ist manchmal, wie ich damit umgehe, als wie genau alles richtig ist. Jesus hat sich ja häufiger mit den Schriftgelehrten angelegt. Und da kamen sie einmal und haben ihm gesagt, wie sie alles verzehnten, selbst die Kräuter. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, ihr hättet das ruhig machen sollen mit dem Verzehnten, aber ihr habt das Wichtigere vergessen. Nämlich die Barmherzigkeit. Nur Gott sagt, manchmal sind Leute so verstört auf, es muss exakt so sein. Und du magst Recht haben. Aber Gott sieht nicht nur auf unser theologisches Glaubensbekenntnis. Er sieht auch auf unser Leben. Und er gibt hier Anweisungen und sagte, wenn du Kind Gottes bist, ja, wir müssen eine gewisse Glaubensgrundlage haben, denn darauf basiert das Ganze. Und wir können nur verändert werden durch den Heiligen Geist. Und wenn wir nicht an den Christus der Schrift glauben, dann haben wir nicht den Geist und dann können wir diese Veränderung auch nicht erleben. Aber wenn wir dieses haben, dann hat er offensichtlich nicht so viel Wert darauf gelegt, dass jeder Punkt hundertprozentig richtig ist, als dass unser Leben verändert wird. Lies einfach die Anweisungen im Neuen Testament durch. Es gibt Lehre über Entrückung, es gibt Lehre über Errettung, es gibt Lehre über alles Mögliche. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Anweisungen, wie wir dieses umsetzen sollen. Und das ist, was Leute sehen. Und dass man das an uns erkennen kann, dass wir verändert werden durch Christus, nicht nur in dem, was wir denken, wovon wir überzeugt sind, sondern auch, wie wir mit anderen umgehen. Und das zeigt sich auch am letzten Punkt, in den verbleibenden 4 Versen, gibt er eigentlich persönliche Anweisungen, wie er möchte, dass Titus jetzt weiter vorgeht. Und wir wollen das zuerst einmal lesen und dann auch Anwendung für uns machen. Verse 12 bis 15. Wenn ich Athemas oder Tychikus zu dir senden werde, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, dem Gesetzesgelehrten, und Apollos gibt mit Sorgfalt das Geleit, damit ihnen nichts mangelt. Lass aber auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse und gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Es grüßen dich alle, die bei mir sind, Grüße, die uns lieben im Glauben, die Gnade sei mit euch allen. Paulus gibt hier noch diese Anweisung, was gemacht werden soll, zeigt damit auch, wie wir untereinander als Geschwister miteinander umgehen sollen. Also wir hatten gesehen, gegenüber den Autoritäten, Vers 1, allen Menschen, Vers 2, Leuten, die etwas anderes glauben, Verse 9 bis 11, und jetzt den Geschwistern, Verse 12 bis 15. Und zum einen ist Gemeinschaft unheimlich wichtig. Wenn selbst Paulus sagt, Titus, komm bitte zu mir, und wir haben hier mal eine Karte, habe ich hoffentlich, genau. Und wenn du dieses schauen kannst, er hat Titus auf Kreta gelassen und er war jetzt in Nikopolis. Nee, und das war nicht, spring mal schnell ins Flugzeug und komm vorbei, wir sehen uns in 2 Stunden, sondern das war eine mehrtägige Schiffsreise, nicht ganz ungefährlich zur damaligen Zeit. Aber er sagte, ich möchte, Titus, dass du zu mir kommst, wenn ich Athemas zu dir sende. Das heißt, da können andere sein, die können auch weiter Gottes Wort lehren. Aber ich brauche Gemeinschaft mit dir. Ich möchte hören, wie geht es dir? Wie ist es der Gemeinde gegangen? Wie haben sie diesen Brief, den ich jetzt geschickt habe, den wir jetzt hier lesen, wie haben sie den aufgenommen? Und vielleicht so ausgedrückt, Verkündigung und gute Lehre sind wichtig, aber auch Beziehungen müssen gepflegt werden. Und auch wenn für uns vielleicht große Versammlungen im Moment nicht so möglich sind, wir können uns gegenseitig besuchen. Wir können, wie Paulus sagt, komm zu mir oder ich komme zu dir und einander ermutigen. Und zum anderen sollen wir auch einander in unseren Aufgaben unterstützen. Er gibt die Anweisung und sagt, Zenas und Apollos, gibt mit Sorgfalt das Geleit. Das waren vermutlich die, die diesen Brief dann zu Titus gebracht haben. Und es ging hier um Geschwister, die einen Dienst für den Herrn taten. Und die Gemeinde sollte lernen, ihnen zu helfen. Dabei geht es nicht darum, dass die Verkündiger irgendwie zu Wohlstand kommen, aber das Notwendige haben. Vers 14. Lass aber die unseren lernen, es ist die Aufgabe der Geschwister, um gute Werke, Entschuldigung, habe ich übersprungen, die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse und gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Also lass die Geschwister lernen, für die Notwendigkeiten, die andere, die auch im Dienst haben, zu sorgen. Und das Wort ist extra für Notwendigkeiten, nicht für Genussmittel. ja, sondern damit sie genug haben für ihre weitere Reise. Sie sollen sich um gute Werke bemühen, sie sollen Gutes tun, damit sie nicht unfruchtbar sein. Okay? Nicht die, die ausgesandt sind und die Dienste tun, sondern die Gemeinde, damit die Gemeinde nicht unfruchtbar ist. Denn Missionare und andere Dienende helfen uns, Anteil zu haben an Gottes Wirken weltweit, mitzubekommen, was Gott tut. So haben wir heute Morgen von zwei Missionaren gehört. Und wir haben dann, weil wir die unterstützen, weil wir für sie beten, haben wir Anteil an Gottes Wirken überall auf dieser Welt. Wir lesen in Philipper 4, Vers 17. Paulus schreibt, er hat ein finanzielles Geschenk von der Gemeinde in Philippi erhalten. Und er sagte, nicht, dass ich die Gabe suche, nicht, dass ich das schreibe, damit ich mehr bekomme, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Also ich möchte, dass ihr das unterstützt, aber dadurch habt ihr quasi Anteil an der Belohnung für das, was Gott dann durch diese Person wirkt. Also wenn wir Missionare unterstützen, dann haben wir als Gemeinde Anteil an dem Wirken, das sie machen können, weil sie es ja nur machen können, weil jemand sie unterstützt. Und von der Belohnung und den Menschen, die durch sie zum Glauben kommen oder die im Glauben gestärkt werden, kriegen wir Anteil daran. Wie der aussieht, wie der bemessen ist, keine Ahnung, überlassen wir dem Herrn. Okay? Aber er sagte, ich möchte, dass ihr mit Frucht habt an diesem Wirken, dass auch an anderen Orten Menschen verändert werden von dieser frohen Botschaft des Evangeliums Christi. Und dann spricht er zum Schluss noch die Segenswünsche aus, dass man füreinander vor Gott eintritt. Er sagt, es grüßen dich alle, die bei mir sind, grüße die uns lieben im Glauben, die Gnade sei mit euch allen. Und so möchte Gott, dass wir als Geschwister Gemeinschaft haben, dass wir einander helfen, dass wir füreinander beten, dass wir wissen, wie es den anderen geht und dass wir uns füreinander einsetzen. Und diese Gnade wünsche ich uns allen, dass Christus in uns Gestalt annimmt, dass wir einmal ja verstehen, was die Schrift lehrt, aber dass sich das auch in unserem Leben widerspiegelt. Und so ist Titus für mich ein wunderbares Buch der Gnade. Es erklärt die Gnade, dass Gott nicht aufgrund von irgendetwas, was er in uns gesehen hat, einfach aufgrund von seiner Liebe, seinen Sohn gesandt hat, damit wir ewiges Leben, Vergebung unserer Sünden haben können. Durch Glauben und durch nichts anderes. Aber auch, dass er sagt, wenn wir dieses verstanden haben, hier ist dann, wie Gott erwartet, dass wir dann reagieren, um seine Liebe zu beantworten. Tun wir dieses. Kann man mehr und mehr Christus in uns sehen. Wenn du hier sitzt oder zuhörst und du diese Gnade noch nie für dich angenommen hast, du brauchst nichts leisten, um das irgendwie versuchen, dir zu verdienen. Verstehe, Christus ist gekommen. Er verlangt keine Gegenleistung. Er möchte, dass du seinen stellvertretenden Tod annimmst und dass du ewiges Leben als Geschenk annimmst. Aber wenn du als Kind Gottes da bist, dann sollen wir auch verstehen zu sagen, Gott möchte, dass wir seine Liebe erwidern. Und er hat uns hier Möglichkeiten gezeigt, wie sich das ganz konkret äußern kann. In unserem Umgang, in unserer Gesellschaft, mit dem Staat, in unserem Umgang mit anderen Menschen, auch mit Leuten, die etwas anderes lehren und auch mit den Geschwistern. Möge unsere Gemeinde wachsen zu einem starken Zeugnis, wo die Menschen sagen, ja, das sehe ich. Das sehe ich, die Gnade Gottes in euch. Weil die reden anders. Die handeln anders. Die denken anders. Weil es nicht darum geht, sich durchzusetzen, sondern der Gnade Gottes Gestalt zu geben. Lass uns beten.